Ich sah ihr Auge tränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte: Klopstock. Diese Szene ist berühmt, ich weiß auch
nicht. Und jetzt bist du wahnsinnig gerührt oder
was? Nee, überhaupt nicht. Ich finde die Szene, die ist kitschig.
Wahnsinn.
Ja, sag du doch erstmal, reg dich doch erstmal auf, dann sag ich mal, warum ich die gut finde.
Mein Einwand ist, muss in einem Buch so viel gekotzt werden.
Klassikerclub, der Podcast über große Literatur.
Herzlich willkommen zum Klassiker-Club-Podcast. Wir, das sind
Alex
und Maria, sprechen in jeder Folge über ein Buch. Einer von uns beiden bringt das Buch mit und stellt es vor, weil er oder sie der Meinung ist, dass man das unbedingt entdecken, lesen oder wieder lesen sollte. Und dann schauen wir mal, ob der andere davon zu überzeugen ist. Und wir starten mit der einfachen Frage: Alex, welches Buch hast du heute mitgebracht?
Ich habe heute den ersten richtig großen Bestseller der europäischen Literatur mitgebracht, oder jedenfalls Roman-Bestseller, nämlich Die Leiden des jungen Werthers von Goethe. Ein Urknall der deutschen Literatur, kann man fast sagen. Veröffentlicht, als Goethe noch total unbekannt war als Dichter.
Großer Durchbruch, ja.
Sein großer Durchbruch. Er hatte das Jahr davor den Götz von Berlichingen veröffentlicht, aber sonst nichts, ein paar Gedichte hier und da. Aber das war so sein Durchbruch und ich glaube, zu seiner eigenen Überraschung. Er hat es, glaube ich, nicht erwartet, dass das jetzt so ein Bestseller wird. Und er war sein Leben lang danach ein bisschen genervt davon, denn der war so ein Riesenerfolg, der Werther, dieses Buch, dass er sein Leben lang, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, eigentlich immer nur auf den Werther angesprochen wurde. Faust dann so ein bisschen, der war auch ein ziemlicher Hit, aber alles andere, was wir sonst vielleicht noch so von Goethe heute auf der Rechnung haben, war damals, ist verblasst neben dem Werther, weil es so ein unglaublicher Erfolg war. Ich habe dein Reklameheft gesehen, du hast ihn nicht das erste Mal gelesen, der sah schon ziemlich geplagt aus, der Band.
Ja, das ist ein ganz altes, das ist noch aus meiner Schule und es musste arg leiden in meinem Rucksack damals.
Ja.
Und ich habe es in der Schule gelesen mit 16, wie man das damals da so hatte, obere Mittelstufe.
Ist heute nicht mehr absolute Pflicht, habe ich festgestellt.
Nee.
Ich habe ja Kinder in dem Alter und da ist...
Ja, nicht in G8, jetzt kommen wir ja wieder, kriegen wir ja in G9, vielleicht wird es wieder besser. Und ich weiß noch, dass ich mich mit meiner Freundin dann in... wir haben uns in Zitaten nur noch unterhalten von Werther. Ich kann noch das eine oder andere Zitat.
Echt?
Ja.
Okay, da gucken wir mal später, was du noch auf dem Kasten hast davon. Ich steig mal ein mit der Handlung. Worum geht es eigentlich in diesem Buch? Dass der Form nach ein Briefroman ist. Also es gibt eigentlich kaum klassisches Erzählen von einem Erzähler, kommt am Ende mal vor. Aber im Prinzip ist alles in diesem Buch in Form von Briefen. Und das war damals nicht so ungewöhnlich. Es gab Briefromane aus dem englischen Bereich, die sehr erfolgreich waren. Und eine deutsche Autorin, die leider ein bisschen vergessen ist, Sophie von La Roche, hatte über das Fräulein Sternheim einen ganz erfolgreichen Briefroman geschrieben. Aber Goethe hat hier schon die erste Innovation eingebaut, nämlich man liest immer nur die eine Hälfte der Briefe.
Also ja, immer ganz monologischer.
Genau, immer nur der Werther. Und es klingt, du sagst monologisch, vielleicht ein bisschen langweilig. Und man fragt sich, kann es funktionieren? Nicht einfach nur, dass er in Briefen erzählt, sondern auch nur noch von einer Seite aus. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich finde, es klappt nach wie vor überraschend gut, oder?
Wenn man immer, also mir ging es jetzt beim Wiederlesen auch so, dass ich dachte, oh yes, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich damals dachte. Wir haben uns nämlich über ihn auch ein bisschen lustig gemacht. Also der Eingang ist diese Empfindsamkeit, dieses wahnsinnig
Gefühlige.
Gefühlige, ja. Das war für uns kleine, kaltschnäuzigen Mädels damals irgendwie auch ein bisschen Erheiterung.
Ja, ja. Ein bisschen albern. Ja, ist es schon. Aber ich finde die Form an sich erstmal, dass man der Erzählung gerne folgt, das funktioniert. Obwohl es immer nur aus diesem einen Blickwinkel kommt. Vielleicht ist es fast so eine Vorform von dem personalen Erzähler, den wir da im 20. Jahrhundert haben, ne? Wo ja auch nicht mehr einer von außen rantritt und erzählt uns die ganze Erzählwelt, sondern wir sehen alles nur durch die Brille von einem und so ist das hier eben auch. Die Handlung ist so, dass diese Figur der Werther in einer nicht näher benannten Stadt ist. Wir wissen aus dem biografischen Hintergrund von Goethe, dass alles für Wetzlar spricht, denn da musste er hin mit 22, 23 Jahren. Sein Vater wollte das unbedingt, er hatte Jura studiert und sollte da jetzt an einem Reichskammergericht in Wetzlar so ein Praktikum machen. Und sollte dann nochmal
zum Chef. Dem Reichskammergericht. Höchste Institution.
Ja. Genau, war aber völlig verknöchert, deswegen hat Goethe da auch nicht viel gemacht. Da waren Aktenberge noch und nöcher. Im Prinzip war das so eine nicht mehr funktionierende Organisation, dieses Reichskammergericht. Da waren nur anhängige Prozesse und nichts ging vor und zurück. Und deswegen hat auch Goethe selber die Zeit dann eigentlich überwiegend benutzt zum Homerlesen und zu Streifzügen durch die umliegende Natur. Und genauso steigt das Buch auch ein. Wir sehen diesen jungen Werther, der da einem Freund schreibt, Wilhelm heißt er wohl, taucht nie selber groß auf dann mehr in dem weiteren Buch, aber der ist der Adressat dieser Briefe. Und er erzählt von diesen Streifzügen in der Natur. Auch schon das ist so ganz typisch für diese Zeit, die Begeisterung für die Natur. Hatten wir das letzte Mal beim Frankenstein auch, gell? So diese Rousseau, dieser Rousseau-Vibe irgendwie, der da in der Luft ist. Und schon ganz früh spielt eins eine große Rolle, seine große Liebe zu den Kindern. Also er begegnet immer wieder in diesem Roman Kindern und baut zu denen so eine ganz naive Beziehung auf, versteht sich mit denen gut. Auch das ist für die Zeit typisch, dass die Kinder plötzlich nicht mehr so defiziente Erwachsene sind, sondern plötzlich sieht man in denen was. Ja? Eben das, was heute uns selbstverständlich ist, ist die Welt mit eigenen Augen sehen und so. Dafür kann er sich also begeistern. Und dann kommt die alles entscheidende Szene. Er lernt eine junge Frau kennen, die dort auf dem Land lebt. Und zwar eigentlich nur, weil er sich reinquatschen lässt in so ein Date. Es gibt einen Tanz und da fehlt jemandem ein
Tanzpartner.
Ein Tanzpartner, genau. Und da erklärt er sich bereit, da mitzugehen. Nicht als der Tanzpartner von dieser Lotte, die dann die große der große Love Interest wird in dieser Geschichte, sondern eigentlich so eine andere, die kommt nie mehr vor. Oh, völlig uninteressant. Er verschießt sich nämlich sofort in diese Lotte. Und das fängt schon da an, wo er ihr das erste Mal begegnet. Und diese Szene habe ich mitgebracht, um die mal vorzulesen, weil die wurde auch berühmt. Da gab es dann Kupferstiche und Bilder von dieser ersten Begegnung zwischen Werther und der Lotte. Er fährt also mit der Kutsche, holt da erst die anderen Damen ab, die da mit hin sollen, Frauenzimmer heißen die da immer nur, kommt jetzt ins Haus der Lotte und sieht sie das erste Mal. So wird es dort beschrieben. Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause und da ich die vorliegenden Treppen hinaufgestiegen war und in die Türe trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich jemals gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten 6 Kinder von 11 zu 2 Jahren, um ein Mädchen von schöner mittlerer Taille, die ein simples weißes Kleid mit blassroten Schleifen an Arm und Brust anhatte. Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Kleinen ringsherum jedem sein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab jedem mit solcher Freundlichkeit und jedes rufte so ungekünstelt sein Danke, indem es mit den kleinen Händchen lang in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war und nun mit seinem Abendbrote vergnügt entweder wegsprang oder nach seinem stillen Charakter gelassen davon nach dem Hoftor zuging, um die Fremden und die Kutsche zu sehen, darin ihre Lotte wegfahren sollte. »Ich bitte um Vergebung«, sagte sie, »dass ich sie hereinbemühe und die Frauenzimmer warten lasse.« Das ist eine ikonische Szene geworden. Frage an dich. Wie nimmst du diese Lotte hier wahr, dieses Frauenbild? In was verliebt er sich da?
Du meinst, weil das so eine mütterliche Geste
Absolut.
Ist, dieses Brot zu schneiden?
Also, Freud lässt grüßen, dachte ich da.
Ja, einerseits. Aber es ist ja auch, wie sie, die Kinder sind anders beschrieben als einer Mutter gegenüber, weil die Kinder werden beschrieben als jeder will in der Nähe von ihr sein. Jeder ist bewundert sie, vergöttert sie. Also das ist,
es ist ihre ältere Schwester. Das klingt der Stelle nicht fair, muss man genau sagen. Es ist die älteste Schwester.
Entspricht der Realität. Sie hatte 10 kleine Geschwister und musste die versorgen, nachdem die Mutter gestorben war. Und dieses Bild, wie die Kleinen sie verehren und auch berühren wollen, also das hat ja schon was Aufgeladenes. Und das ist natürlich, im Prinzip ist es ein mütterliches Bild, wenn man von außen drauf guckt, aber in der Struktur der Erzählung ist es das nicht.
Ja, ich finde, sie wandelt sich ein bisschen. Am Anfang, also habe ich sie jetzt als Leser schon ein bisschen als gluckig empfunden. Also okay. sie gehen auch zu der Tanzgesellschaft, dann kommt ein Gewitter, gucken wir gleich nochmal drauf und alle ängstigen sich und sie macht gleich so ein Gesellschaftsspiel, damit sich alle beruhigen können. Also sie hat schon so ein bisschen, sie ist so ein bisschen die Jugendleiterin oder so, ja genau, die dann da sich um alle kümmert. Du hast schon gesagt, es entspricht der Realität. Ich habe es noch gar nicht erwähnt. Es gibt ein echtes Vorbild dieser Lotte, die hier vorkommt. Und zwar eine Frau, die hieß Lotte. Da hat Goethe nicht viel gemacht. Der hat die zwar fiktionalisiert, aber den Namen auch wirklich übernommen. Als er selber in Wetzlar war damals, hat er sich verschossen in eine junge Frau.
Kam gerade aus einer anderen Liebe.
Auch das ist übernommen. Am Anfang sagt der Werther das auch, dass er sich da getrennt hat und so weiter. Er lernt die auch auf einem Tanz kennen. Also das ist wirklich, habe ich nochmal gedacht, erstaunlich nah an der echten Lebensrealität von Goethe, was er hier erzählt. Und wir werden nachher merken, diese Lotte ist vergeben und auch die Situation ist alles echt nach dem Leben gebildet sozusagen. Es ist aber wichtig, dass die Figur der Lotte nicht die einzige Vorbildfigur für Goethe war, für dieses Mädchen, das er hier in dem Werther schildert, sondern anders als der Werther, der ja nicht loskommt von der Lotte, reist er irgendwann tatsächlich ab, nach einem halben Jahr geht er aus Wetzlar weg und noch auf der Reise zurück nach Frankfurt, seiner Geburtsstadt, begegnet er der Maximiliane von La Roche, der Tochter von Sophie von La Roche, und verliebt sich sofort in die. Auch vergeben, allerdings an einen reichen Frankfurter Unternehmer.
20 Jahre älter als sie.
Ja, Witwer schon, also sozusagen eine zweite Ehe. Der heißt Brentano und Maximiliane und er werden dann Vater von Clemens Brentano, den wir dann kennen als Romantiker und so weiter.
Und Bettine.
Genau, Tine von Arnim dann später. Jedenfalls, er ist dann in Frankfurt und schleicht auch um diese Maximiliane von La Roche rum, Goethe, und wird dann aber hochkant rausgeschmissen von dem alten Brentano. Der macht da nicht so lange rum wie noch hier da in Wetzlar mit dieser Dreiecksgeschichte. Und von der hat er die großen schwarzen Augen entlehnt, habe ich gelernt. Ja. Also die Lotte hat. Und vielleicht auch ein bisschen dieses eher empfindsame, ein bisschen genialische, was die Lotte gegen Ende dann, finde ich, in dem Roman hat. Während die echte Lotte Kästner wohl tatsächlich ein bisschen gluckig war. Also die war sozusagen wirklich geboren zu so einer Hausvorsteherin.
Oh, jetzt macht sie uns mal nicht schon von vorne weg.
Naja, ich will nur sagen, es ist nach dem Leben, aber es ist, er vermengt unterschiedliche Frauenfiguren hinein.
Auch jede Menge davon.
Goethe.
Aber er ist ständig verliebt.
Ja, ja, natürlich. Warum nicht? War ja jung. Also, gut. Wir sind ja noch beim Tanz. Sie brechen also dann gemeinsam auf. Er verschießt sich direkt schon im Wagen furchtbar in diese Lotte und ist ganz fasziniert von der. Und dann sind sie auf dem Tanz und dort gibt es die zweite berühmte Szene, vielleicht die berühmteste überhaupt aus dem Werther. Das kommt zu einem Gewitter und große Aufregung dort in der Tanzgesellschaft. Und als das Gewitter verklungen ist, steht die Lotte an einem offenen Fenster. Du schnaufst schon ganz erhaben. Und der Werther kommt dazu. Die Szene müssen wir vorlesen. Die ist nicht lange. Klopstock-Szene.
Liest du die ruhig vor? Ich finde die so unerträglich.
Was? Du findest die so schlimm?
Ich finde die furchtbar.
Dann lese ich sie eben vor. Dann kannst du mir gleich sagen, was du an der so schlimm findest. Also, wir traten ans Fenster. Es donnerte abseitwärts und der herrliche Regen säuselte auf das Land. Und der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihrem Ellbogen gestützt und ihr Blick durchdrang die Gegend. Sie sah gen Himmel und auf mich. Ich sah ihr Auge tränenvoll. Sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte: Klopstock. Ende. Diese Szene ist berühmt. Ich weiß auch
nicht. Und jetzt bist du wahnsinnig gerührt, oder
was? Nee, überhaupt nicht. Ich finde die Szene, die ist kitschig.
Wahnsinn.
Ja, sag du doch erstmal, reg dich doch erstmal auf, dann sag ich mal, warum ich die gut finde.
Ich erinnere mich noch ganz genau an die Empfindung als Schülerin, wo ich dachte, hä, wer ist das? Und dann habe ich dann irgendwann mal so ein Gedicht oder zwei von Klopstock gelesen und dann nimmermehr.
Schwulst.
Also, du weißt ja, ich bin eine Freundin von Ben und seiner Lyrik.
Ja, gut, aber das ist doch unfair. Ben ist unfair. Der 20. Jahrhundert und
Klopstock
an 100 Fragen mich.
Jedenfalls finde ich das, ich kann leider so gar nicht mitgehen in dieser Andacht, in dieser puren reinen Empfindung. Ich bin da völlig unfähig dazu. Ich werde da nicht abgeholt.
Sagst du mir mit traurigem Blicke. Also,
ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand und küsste sie unter den wonnevollsten Tränen. Jetzt heulen sie also zu.
Meine Güte. Also es ist ein großer Kitsch, das ist gar keine Frage, als literarische Szene. Was ich daran, glaube ich, faszinierend finde, ist, das ist, da gebe ich total zu, das ist ein totaler Germanistenblick jetzt auf diese Szene. Also das ist so ein historischer, interessierter Blick. Das ist keiner, ich lese es und finde das eine tolle Szene. Also das schenke ich dir, das ist kitschig. Aber es ist doch faszinierend, wie hier was passiert, dass sich da zwei Leser begegnen und beide beziehen sich auf diesen Klopstock. Ich sage nur einen Satz dazu, ist ein Dichter aus dem 18. Jahrhundert, der hat so große Hymnen geschrieben, die damals, für uns ist es heute alter Käse ein bisschen, aber war damals schon groß. Und da ging es vor allen Dingen auch um die Natur, um die Schöpfung und um die Größe Gottes in der Natur und so weiter. Und es war einfach auch eine Art Gefühlsnaturdichtung. Und sie sehen beide jetzt durch das Fenster diese Natur und sie sagt Klopstock, wie man heute vielleicht einen Film sagen würde oder eine Band oder irgendwas, was einen verbindet, ein Medium, wo du sofort weißt, wir sind Seelenverwandte, weil uns beiden das gefällt oder weil uns das viel sagt oder weil wir uns da drin wiederfinden. Und so, das ist der Soundtrack ihrer Jugend, sage ich mal. Klopstock, heute völlig absurd, gebe ich zu. Aber so, finde ich, muss man das verstehen.
Mir damit ist ja auch völlig klar, dass das ein Novum hier ist und dass da zwei Menschen auf eine Sache gucken und beide ein tiefes inneres Erleben und Empfinden haben. Und das ist natürlich auch ein neues Bild des Mannes, was hier gezeichnet wird. Das ist mir ja alles klar, dass da jetzt ein Mann dasteht und sie beide Tränen in den Augen haben, weil sie einen gemeinsamen Gegenstand gefunden haben, der sie innerlich tief anrührt. Jedenfalls ist das ein Moment, wo vollkommen klar ist, dass Werther Charlotte vollkommen verfallen ist, weil diese tiefe Empfindsamkeit, ich habe sie vielleicht einfach nur sehr darum beneidet, weil ich nicht in der Lage dazu
bin. Naja, wie gesagt, ein bisschen kitschig ist es. Also, nach diesem Abend begegnet er immer wieder, er verliebt sich immer mehr in diese junge Frau, in diese Lotte, erfährt aber auch recht schnell, oh, das wird kein ungetrübtes Glück, denn sie ist bereits verlobt, versprochen an einen etwas älteren Mann, an den Albert, der dann auch anreist. Ein paar Wochen später ist er da. Und jetzt haben wir wieder biografischen Hintergrund. Man hört fast ein bisschen raus in den Briefen. Mist, der ist eigentlich ganz sympathisch. Ne? Also das klappt nicht mit so einer reinen Eifersüchtelei, sondern die verstehen sich richtig gut. Und es wird eine Dreierfreundschaft eigentlich da draus. So war es auch bei Goethe mit dem Kästner, also mit der Lotte und ihrem Mann, ich glaube Johann Christian oder was heißt er, hat er sich richtig gut verstanden. Und auch noch nach dem Ende seiner Wetzlarer Zeit hat er einen sehr intensiven Briefkontakt gehabt mit diesem Kästner. Die waren dann schon auch mal sauer, als die ganze Geschichte dann so zum Bestseller wurde und so ihr Privatleben dann noch einmal ausgebreitet wurde. Aber im Prinzip waren die gut miteinander. Das wird eine ganz interessante Dreieckskonstellation da zwischen denen. Man merkt aber schon, es wandelt sich jetzt. Also alles, was den Werther vorher so begeistern konnte, vor allem die Natur und sein Homer, die Bücher, schildert er so jetzt plötzlich durch diese Eifersucht, dadurch, dass er merkt, seine Romanze funktioniert nicht so richtig, wird es plötzlich leer. Also er sieht die Natur nicht mehr so enthusiastisch. Er sagt mal, die Bücher bleiben mir verschlossen. Er zieht sich seelisch zurück oder weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ne?
Ja, und vielleicht kann man an der Stelle auch sagen, dass das ja ein zweigeteilter Roman ist. Dass es diese erste Hälfte gibt, die ganz harmonisch und vor sich geht, wo Werther aufgeht in der Natur, wo es heiter ist, wo er im Glück ist. Alles ein bisschen exaltiert und ein bisschen hysterisch, wie er alles auch so auf sich bezieht. Und in diesem ersten Teil werden ja auch so Nebenstränge erzählt, dass er da Menschen begegnet, einer jungen Mutter mit dem kleinen Kind. Da ist auch wieder so eine Kinderszene und er ist völlig fasziniert. Also er kriecht im Grunde mit denen auf dem Boden rum. Und diese junge Mutter hat Hoffnung, weil ihr Mann eine Erbschaft holt. Und da gibt es diverse Stränge, er lernt einen Bauernburschen kennen auf diesen kleinen Landschaftsfahrten. Und die sind alle voller Hoffnung in diesem ersten Teil. Und interessanterweise tauchen die dann im zweiten Buch wieder auf, diese Figuren, auch die Natur. Und es ist alles gekippt. Und das ist ganz interessant, wo du jetzt gerade sagtest, jetzt wird es irgendwie langsam dramatischer und es verändert sich seine Stimmung auch, weil sie ist weg, er kriegt sie nicht. Und jetzt werden diese anderen Erzählstränge, die im ersten Buch vorkommen und so voller Hoffnung sind, die kippen jetzt in ihr Gegenteil und sind eigentlich schon Vorausdeutungen für das, was ihm widerfahren wird, ja, oder ja, was er sich widerfahren lässt.
Und wir kriegen eben alles ganz eingefärbt nur mit, weil ja alles nur durch seine Stimmungslage und seine Briefe erzählt wird. Also es gibt keinen objektiven Blick auf die ganze Szenerie. Der erste Band, der endet mit einem Gespräch, als der Sommer auch rum ist, das ist jahreszeitlich ganz schön, verliebt sich im Frühjahr und dann haben sie einen gemeinsamen Sommer und als der Sommer endet, endet auch diese gemeinsame Zeit, denn es gibt ein Gespräch am Abend über ein Leben nach dem Tod, also das Todesmotiv taucht da schon auf und damit endet dieses erste Buch.
Nicht ohne zu erwähnen, dass er auch mit Albert ein Gespräch über Selbstmord führt.
Oh ja. Ein sehr ausführliches Gespräch anhand von Pistolen, die er dabei dem Albert sieht. Und da kommen sie darauf schon zu sprechen. Das ist der große, neben dieser schönen romantischen Geschichte, die Menschen damals begeistert hat, ist dieses Selbstmordmotiv, was Goethe damit macht, der andere große Knaller damals gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes, warum dieses Buch für so viel Aufruhr gesorgt hat. Denn Werther verteidigt schon an diesem Punkt, wo er selber noch nicht so im Negativen drin hängt, verteidigt er den Selbstmord immerhin als Ausweg, als verständlichen Ausweg.
Oder ja, wie würdest du sagen? Als Zeichen der Größe an Handlung. Und Albert sagt, nein, das ist Schwäche. Und da haben wir nämlich Albert, den Aufklärer, der aus dieser Epoche der Aufklärer, der Vernunftbegabten, kommt und sagt, Selbstmord ist Schwäche, da weiche ich aus, da fliehe ich. Das hat gar nichts mit Größe zu tun. Und Werther verkämpft sich für die andere Position.
Der zweite Band findet Werther an einem anderen Ort vor. Er ist jetzt in der Gesellschaft. Er kommt jetzt mal seinem Berufe nach. Also nicht mehr nur Homer und tanzen über die grünen Wiesen, sondern er soll was arbeiten. Er ist auch sehr angesehen bei dem Fürst, wo er da an so einem Hof ist. Und gleichzeitig, also es ist ihm eigentlich alles ein bisschen egal, gell? Also er kann sich nicht für die Arbeit wirklich begeistern.
Er bezeichnet sie als Joch und alle haben ihn da reingeschwatzt.
Ja, und er fühlt sich da entfremdet letztlich von dem, was er eigentlich tun will.
Von so kleinen Bürokraten, die leider keinen großen Gedanken im Kopf haben.
Ich vermute, da hört man auch den jungen Herrn Goethe durch, der mit seinem Homer sich in anderen Sphären gewähnt hat als irgendwelchen Akten, die er da wälzen sollte. Und dann gibt es eine Szene, in der er ausgeschlossen wird von der höheren Gesellschaft.
Naja, er ist ein bisschen ein tapsiger Tor in der Szene. Er wird ja nicht direkt rausgeworfen, sondern die stehen alle ein bisschen befremdet rum und er merkt schon, dass er ein Fauxpas begangen hat, dass er hier sich gar nicht aufhalten soll. Aber da ist es sein Fräulein von B und um die scharwenzelt er rum und merkt nicht, dass er völlig fehl am Platz ist. Und da ist diese Debatte, diese dünkelhafter Adel, der eben auch das Leben da vergällt.
Und jetzt finde ich einen Moment spannend. Es gab einen großen und berühmten Fan des Werther-Romans, der fand, dass diese ganzen Szenen überflüssig sind. Er weiß nicht, was das alles soll. Und das war Napoleon Bonaparte. Der hat den Werther geliebt, mehrfach gelesen, hatte ihn auf seinen Feldzügen dabei. Goethe ist ihm mal begegnet und sie haben über nichts anderes als über den Werther gesprochen. Und Napoleon hat gesagt, der einzige Fehler dieses großartigen Buchs wäre diese ganze Berufsepisode und diese Gesellschaftsepisode. Die wären Fremdkörper in dem Buch. Denn gleich geht es dann wieder zurück zu Lotte und so weiter und dann geht die ganze Liebesgeschichte zu Ende. Und tatsächlich kann ich es ein bisschen verstehen. Es ist nicht ganz organisch.
Das ist ein bisschen oberflächlich gearbeitet auch. Und es wird auch gar nicht so klar, warum jetzt dieser Graf C. ihn da auf sein Landgut nimmt und warum er ihn behütet und sich kümmert und sagt, ah, brauchst du eine Auszeit, kannst du auf mein Jagdschloss? Und da ist man als Leser ein bisschen verloren, weil man denkt, hä, wieso jetzt plötzlich aufs Jagdschloss und doch eingeladen? Und warum? Er spielt so eine große Rolle, man schätzt ihn so sehr, man weiß aber gar nicht, warum eigentlich. Also es ist ein bisschen unsauber gearbeitet auch. Vielleicht hat es ihn auch selber ein bisschen.
6 Wochen hat Goethe wohl verwendet für den Roman. Also gutes Input-Output-Verhältnis, würde ich sagen. Ich glaube aber, dass es einen Aspekt dieses kleinen Mittelteils gibt, es sind so 15 Seiten oder so vielleicht in meiner Ausgabe, der trotzdem auch dazu beigetragen hat, dass es damals so einen Nerv getroffen hat, nämlich diese Enge dieser Gesellschaft, dieses Stickige, diese Stände. Ja, also wir sind ja noch vor der Französischen Revolution. dass er da als Bürgerlicher ausgeschlossen wird und wie er das empfindet, dass er sagt, das ist doch eigentlich Schwachsinn. Die schätzen mich doch, als Mensch bin ich doch auf ebenbürtig, aber ich werde hier komisch angeguckt, weil ich halt so. Und ich glaube, da haben junge Leute und vielleicht junge Männer gesagt, genau so ist es doch. Was für ein Quatsch eigentlich, oder? Kannst du dir nicht vorstellen, dass das auch so einen Resonanzeffekt hatte?
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, ganz am Schluss löst er es dann doch noch mal ein bisschen ein durch so eine ganz indirekte Methode, indem er, als er sich suizidiert hat, liegt vor ihm, also die letzte Literatur, mit der er sich beschäftigt hat, war Emilia Galotti. Und das ist genau das Stück schlechthin von Lessing, eines der ersten aufklärerischen Theaterstücke, wo ein bürgerlicher Vater seine Tochter umbringt, damit der Fürst sie nicht zur Mätresse oder verführen, vergewaltigen kann, bittet sie ihren Vater, sie umzubringen sozusagen. Und das ist eigentlich grauenhaft, wenn man sich's vorstellt, aber aus bürgerlicher Sicht gesehen ein emanzipatorischer Akt gegen den Adel. Das Bürgertum steht gegen den Adel auf. Und das ist ja eine wahnsinnig kleine Anspielung. Nur ganz am Schluss liegt da das Heft Emilia Galotti rum von Lessing. Und da ist, glaube ich, nochmal so ein Rückbezug auf diese Szene, was nicht ausgesprochen wird, aber was man so verstehen kann.
Aber ich würde sagen, ein bisschen können wir den Napoleon da verstehen. Also jedenfalls an der Stelle mit einem literarischen Geschmack, dass er sagt, es ist so ein bisschen, steht so rum in dem Roman, diese ganze Geschichte von einem jungen Mann, der da karrieremäßig irgendwie sich nicht wohlfühlt und beruflich. Ich glaube aber, was das vielleicht auch inspiriert haben könnte, ist einmal Goethes eigene Erfahrung, der mit seiner Juristerei, da hat er auch keinen Bock drauf gehabt selber. Zum anderen drängt sich jetzt ein Vorbild dieses Buchs immer mehr in den Vordergrund und nimmt viel mehr Platz ein und mehr Einfluss auf die Geschichte, nämlich die Geschichte von dem Karl Wilhelm Jerusalem. Mhm. Das ist ein junger Mann, der sich eben mit großem Aufsehen in der Wetzlarer Gesellschaft das Leben genommen hat, nach Goethes Abreise erst. Goethe hat ihn aber kennengelernt, der war dort auch am Reichskammergericht und der hatte sich nun unglücklich auch verliebt in eine aber schon verheiratete Frau. Und von dem erfährt Goethe also nach seiner Abreise von Kästner, also dem...
Schickt ihm die Zeitungsartikel.
Schickt ihm das, schreibt selber einen Bericht darüber, ihm. Und mein Eindruck ist, im ersten Band ist es ganz stark Goethe. Im zweiten Band wird es immer mehr Jerusalem, diese Figur. Denn jetzt verwandelt sich Werther wirklich in eine dunkle Figur. Er reißt ab von dieser gesellschaftlichen Szene. Wir kriegen jetzt, weiß ich, ob dir das aufgefallen ist, ganz spannend, plötzlich ganz abgehackt Briefe nur noch.
Ganz kurz, ja.
Ganz kurz.
Also drei an einem Tag mal oder ganz kurz hintereinander.
Oder Monate oder Monate, die vergehen. Und er schreibt seinem Wilhelm, von der ihm längst natürlich geraten hat, dieser Lotte das Kapitel abzuschließen, also da, der versucht, er sich wieder anzunähern. Allerdings in der Zwischenzeit, während er also abwesend war, Werther, haben Albert und Lotte geheiratet. Diese Szene habe ich mal mitgebracht, weil ich die für diesen zweiten Teil sehr, so ein Foreshadowing sagt man heute, also da schattet sich schon ab, was jetzt so kommen wird. Werther schreibt also an den Albert: Gott segne euch, meine Lieben, geb euch all die guten Tage, die er mir abzieht. Ich danke dir, Albert, dass du mich betrogen hast. Ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeittag sein würde und hatte mir vorgenommen, feierlichst an demselben Lottens Schattenriss von der Wand zu nehmen und sie unter andere Papiere zu begraben. Nun seid ihr ein Paar und ihr Bild ist noch hier. Nun so soll's bleiben. Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen. Ich habe den zweiten Platz drinne und will und muss ihn behalten. Oh, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte. Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb wohl, Engel des Himmels, leb wohl, Lotte. Also so eine Gratulation zur Hochzeit möchte ich nicht bekommen, oder?
Die steigert sich ja. Also diese Verzweiflung, die er da fühlt und diesen Verzicht, den er da üben muss, das geht ja nachher so weit im zweiten Teil, kurz vor seinem Tod, dass er sich als Jesus stilisiert in der Passionsgeschichte, dass Absolut. Er sein Leben gibt für seine Freunde, dass er sich opfert, damit die ungestört leben können.
Genau.
Also er wird zu einer Jesusfigur.
Ja, zu so einer schrägen. Also ja, er stilisiert sich. Man merkt natürlich schon, dass da seine ganze gekränkte Liebe drin steckt und eine gehörige Portion Beleidigtheit, beleidigte Leberwurst, die da draus spricht. Nichtsdestotrotz sucht er die Nähe von Lotte wieder und schleicht da um das Haus rum, sucht den Kontakt zu ihr. Und die Szene, die er jetzt davor findet, ist ein bisschen komplizierter als im ersten Teil, nämlich es ist ein Ehepaar, mit dem Albert kommt er aber nicht mehr richtig ins Benehmen. Ne? Die Lotte nimmt ihn nochmal auf als Freund, als engen Freund, aber diese harmonische Dreierbeziehung, die ist dahin.
Ja, und sie agiert manchmal ein bisschen unbedacht in dieser Szene, wo sie dann so einen Kanarienvogel hat. Kannst du dich an die Szene erinnern? Wo sie ihm vorführt, wie er von ihrer Hand pickt und wie er sie in die Wange küsst und wie er auch die Brotkrumen von ihren Lippen küsst. Und da wird Werther fast wahnsinnig daneben, weil er sagt, was tut die da? Was tut denn die mir gerade an? Also die merkt die denn nicht, dass ich sein möchte wie dieser Kanarienvogel? Also es wird dann ganz schräg und er hat auch den Eindruck, er urteilt so, dass Albert ihr nicht geben kann, was sie verdient und dass er das könne. Und jetzt wird Albert klein gemacht.
Ja, der ist jetzt so ein Spießbürger, der geht viel ins Büro, würde man heute sagen.
Vernünftelt die ganze Zeit.
Genau, und die sind jetzt verheiratet, die romantische Zeit ist vorbei für diesen Albert. Und er vermutet auch, das fehlt doch bestimmt der Lotte auch. Dieser romantische Typusmann, der er selber ist. Und so ganz falsch gewickelt kann er nicht sein. Ne? Also die Lotte könnte ihn doch auch vernünftig wegschicken und sagen, junger Mann, also schön, dass du uns heute besucht hast, nach 2 Wochen ist gut. Aber sie hält ihn sich ein bisschen, oder? Findest du nicht? Ja, ne?
Das ist auch eine schöne Stelle. Und irgendeiner sagt, da sind sich die Weiber fein einig. Wenn sie 2 Verehrer in gutem Einvernehmen halten können, da sind sie immer.
Die Stelle fand ich nicht schön, Maria. Denn die kommt total früh.
Die kommt total
früh. Die kommt ganz früh. Und ich habe mit daneben,
dass ich die auswendig.
Ich habe mit. Ach, na gut. Also das seid ihr applaudiert.
Die kommt früh.
Ich habe mir Misogynie daneben geschrieben, weil ich mir dachte, also das ist ja frech, ne? Er verknallt sich in eine verlobte Frau und nur weil sie ihn nicht hohen Bogen rausschmeißt, wo er ja auch beleidigt wäre, sagt er, naja, typisch Frau, genau.
Ja, aber da spürt er, aber da liegt er ja nicht ganz daneben, weil er spürt schon, dass sie, und ich meine, du hast die Klopstock-Szene vorgelesen, da ist natürlich irgendwas zwischen den beiden.
Das stimmt schon, ja. Aber es ist schon klar, wer hier der Hauptschuldige ist, also wenn wir uns angucken, was sich da jetzt entspinnt an Beziehungsdrama, dann ist es doch ganz eindeutig der Werther, der einfach nicht lassen kann. Und sein Freund sagt ihm auch, komm, geh doch weg und so weiter. Goethe hat es auch gemacht, das muss man sagen. Deswegen meine ich jetzt, er rückt jetzt ein bisschen in den Hintergrund als Einflussfigur für den Werther. Goethe ist wirklich abgereist und hat sich innerhalb von 2 Wochen ins nächste Mädel verliebt. Und mit dem war es dann auch nichts und so. Aber er ist im Leben weitergegangen. Und das schafft der Werther nicht.
Und ich habe den Roman dieses Mal gelesen unter einer ganz bestimmten Fragestellung. Vielleicht darf ich das erzählen. Ich habe mir nämlich überlegt, dieser Mensch ist ja jemand, der sich suizidiert aufgrund einer Unfähigkeit, sich im Leben so richtig zu behaupten, also beruflich zum Beispiel und eben auch in diesem Liebeswahn. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was würde ein Analytiker zum Patienten Werther sagen, der da auf seiner Couch liegt? Das ist, dieser junge Mann ist hysterisch, er verfällt in einen Wahn. Und daraufhin habe ich diesen Roman gelesen und ich habe so unsagbar viele Bestätigungen dafür gefunden. Und es ist raffiniert bei Goethe, wie gestochen scharf er dieses Krankheitsbild zeichnen kann und welche Stellen es gibt, wo Werther sich wirklich als Patient öffnet und hinlegt und sagt, ich weiß das, ich in einer Stelle sagt er im Brief vom 8. August, ich bin erstaunt, wie ich, das ist ja früh am 8. August, da ist ja gerade mal Sommer, ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in all das Schritt für Schritt hineingegangen bin, wie ich über meinen Zustand immer so klar gesehen und doch gehandelt habe wie ein Kind und keinen Anschein zur Besserung. Also er ist sich vollkommen klar über seine emotionale Situation. Und solche Stellen, die sind ja überhaupt gar nicht unter diesem Kitschverdacht, was du jetzt zum Beispiel da gerade vorgelesen hast. Und die fand ich dann faszinierend. und habe mich so richtig auf die Suche danach gemacht, wie der eigentlich seine Krankheitsgeschichte schreibt.
Und für deine Interpretation, dass das hier ein psychologisches Drama ist, dem wir beiwohnen, spricht auch diese Doppelgänger-Szene. Er begegnet einem, so heißt es einfach, Wahnsinnigen, der da Blumen sucht, irgendwo mitten im Winter, also völlig schräg schon. Und er spricht mit ihm und er sagt, er für seine Königin sammelt er. Die hat mich ein bisschen so an Don Quixote oder so erinnert, gell? Also eine, der da in einer Parallelwelt lebt. Und in dem erkennt er sich wieder. Und dieses Schicksal, da läuft es ihm so ein bisschen wie im Itterhoffmannschen Stile, läuft ihm da in Eisesströmen durch den Körper, als er plötzlich merkt, eigentlich bin ich selbst genauso. Ja, ich bin auch in einem Wahn gefangen.
Er erkennt seinen Wahn, ja. Und er spricht ihn auch aus. Also er redet mehrfach davon, dass er in einem Wahn lebt.
Ja. Es endet damit, dass er sich von Kästner selber, ich sag schon Kästner, also das sind
du
die Rechten.
Du bist ganz in der Biografie.
Ja, ich bin diesmal ganz in der Biografie, bin ich sonst gar nicht so Fan drin, aber es hat mich irgendwie fasziniert, wie viel er davon verwendet. Also ist schon witzig irgendwie. Also von dem Albert will er die Pistolen haben.
Für eine Reise.
Er reist jetzt endlich ab, sagt er, und da braucht er irgendwie zur Sicherheit die Pistolen und schreibt da einen Brief hin. Und in dem Moment, wo der Brief ankommt, steht die Lotte mit im Raum. Und Albert sagt so über die Schulter hinweg, gib da oben auf dem Schrank liegen, die gibt du sie dem Diener. Das erfährt er auch, der Wärter, und empfängt nun also, so sagt das mit viel Pathos, die Pistolen aus ihrer eigenen Hand. Das war meine Klopstock-Szene. Da habe ich gedacht, guter Goethe. Also, seriously, das ist mir zu viel. Also es noch so hinzudrehen, dass die Pistolen nicht nur von dem Nebenbuhler kommen, von seinem Konkurrenten, sondern dass sie noch aus der Hand der Lotte dann über sie sozusagen an ihn gehen. Also das fand ich zu dick aufgetragen.
Also jetzt mal wieder unter diesem Aspekt der seiner Krankheit, da schiebt er ihr auch letztlich die Verantwortung zu. Sie hat im Grunde über ihm die Waffe, die tödliche, gegeben. Das ist keine nette Geste Lotte gegenüber.
Absolut. Ich lese auch nochmal ganz zum Schluss die Szene vor, in der er seinen Abschiedsbrief an Lotte schreibt, dieser Wärter. Und das, was du so genannt hast, die Christusfigur, die er jetzt plötzlich so wird, lässt sich dann Brot und Wein nochmal bringen, kurz bevor er sich dann da die Kugel gibt. Und auch, dass er sich aufopfert zur Erlösung. So, das sind so ganz die Chiffren, die Goethe hier einwebt. Und da schreibt er in diesem Brief, ich will sterben, es ist nicht Verzweiflung. Es ist Gewissheit, dass ich ausgetragen habe, also dass er sein Leid sozusagen ausgetragen hat, und dass ich mich opfere. Für dich. Ja, Lotte. Warum sollte ich es verschweigen? Eins von uns dreien muss hinweg. Und das will ich sein. O meine Beste, in diesem zerrissenen Herzen ist es wütend herumgeschlichen, oft deinen Mann zu ermorden. Dich. Mich. So sei es denn. Wenn du hinaufsteigst auf den Berg an einem schönen Sommerabende, dann erinnere dich meiner, wie ich so oft das Tal heraufkam und dann blicke nach dem Kirchhofe hinüber nach meinem Grabe, wie der Wind das hohe Gras im Schein der sinkenden Sonne hin und her wiegt.
Oh, er gibt dir einen echten Packen mit.
Absolut. Also totale Schuldverschiebung. Vor dem Hintergrund finde ich spannend, nochmal kurz drüber nachzudenken, wie dieser Selbstmord, der dann jetzt im Weiteren geschildert wird, also in der Nacht lässt er sich da von seinem Diener dann nochmal eben Brot und Wein bringen und so weiter. Und erschießt sich um Mitternacht.
Und hat einen sehr, sehr langen Tod.
Einen sehr langen Tod.
Nämlich 12 Stunden lang stirbt er, bis er dann mittags tot.
Am nächsten Tage, genau. Eventuell auch eine Kreuzigungsanmutung, die hier irgendwie drin vorkommt. Aber auch aus dem echten Leben, dieser Jerusalem, und der sein Vorbild ist, der hat auch lange gebraucht, bis er dann tatsächlich starb. Kästner hat ihm das geschrieben in so einem Bericht und Goethe nimmt überraschend viel wörtlich auf von den Briefen. Kästner hat mitgeschrieben an der Schlussszene, muss man wirklich sagen. Der letzte Satz, kein Geistlicher hat ihn begleitet, ein ganz berühmter Gesetz, weil eben Selbstmörder von der Kirche nicht bestattet wurden, ist von Kästner aus dem Jerusalem-Bericht. Also diese ganze Selbstmordszene hat eine Berühmtheit erlangt und damals ist es ja leider auch geschehen, dass Leute sich anstecken haben lassen. Die haben sich identifiziert mit dieser Wärterfigur und haben sich dann in der dramatischen Geste selbst das Leben genommen. was auch immer sie sich davon erwartet haben.
Und warum wissen wir das so genau? Weil sie nämlich die gleiche Kleidung gewählt haben, nämlich die gelbe Weste und den blauen Rock. Und Frack, genau. Und wir wissen, dass sie deswegen die Imitatoren dieses Selbstmordes waren.
Und Goethe wurde viel vorgeworfen, dann damals, er habe das befeuert durch sein Verständnis, was im Werther aufkommt für diese Figur, die sich da das Leben nimmt, habe er den Vorschub geleistet in der Jugend und das sei unmoralisch und sittenwidrig und so über den Selbstmord zu sprechen. Ich habe mich da sehr gewundert, wie die darauf kamen, dass Goethe hier pro Werther am Ende sei. Also gerade solche.
Wahrscheinlich durch diese Diskussion Werthers mit Albert über den Stellenwert des Selbstmordes. Er hat ihn im Grunde in dieser Figur des Werthers hochstilisiert als Zeichen der Größe.
Ich habe das anders gelesen.
Das Recht des Individuellen, des Individualisten.
Ich habe den Dialog schon anders gelesen mit Albert. Also ja, eine gewisse Größe, dann diese Entscheidung zu treffen. Aber er spricht auch schon viel über das Leid, was dem vorausgegangen ist. Ein Versuch, der Albert sagt einfach, der sieht das aus einer rein objektiv-moralischen Warte und sagt, es ist falsch. Und wenn man was Falsches tut, dann ist man zu verurteilen. Und der Werther sagt, ja, aber ich verstehe, wie man dazu kommen kann.
Okay. Dann lass uns doch mal, wenn ich darf, eine Stelle vorlesen, wo er eigentlich über diesen...
Auf diese Diskussion zwischen den beiden.
Genau, was hat es jetzt auf sich mit diesem Selbstmord? Und da sagt er, ach, ihr vernünftigen Leute, beschimpft er eigentlich gerade ein bisschen den Albert. Leidenschaft, Trunkenheit, Wahnsinn, ihr steht so gelassen, so ohne Teilnehmung da, ihr sittlichen Menschen. Meine Leidenschaften, sagt er, waren nie weit vom Wahnsinn. Und beides reut mich nicht, denn ich habe in meinem Maße begreifen lernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas Unmöglich Scheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreien musste. Und da hält er sich eigentlich für was Besonderes, für was Geniales und nimmt für sich in Anspruch, dass er außerhalb dieser Maß, dieses Messens steht oder dieser Bewertungen.
Das finde ich aber eigentlich ganz angemessen. Also diese Werther-Figur, jetzt mal unabhängig von biografischen Hintergründen, ist eine Künstlerfigur. Der ist nahe an den Kindern, der ist nahe an seinen eigenen Gefühlen, der ist nahe an der Literatur, an der Natur. Er ist ein überdurchschnittlich empfindsamer Mensch. Mhm. Und dass überdurchschnittlich empfindsame Menschen in das Raster einer sehr nüchternen, rationalen, bürgerlichen Kultur nicht hineinpassen, ist für mich eine ganz nüchterne Sachfeststellung. Hier ist sie mit einer Abwertung der bürgerlichen Welt verknüpft, an der vielleicht, da liegt vielleicht der Same seiner Krise drin, dass er es nicht stehen lassen kann, sondern dass er als das Wahre findet oder so. Aber dass hier jemand sagt, ich bin nicht gemacht für diese Art von Leben, die ein Albert zum Beispiel lebt. Und ich bin in meinen höchsten Momenten immer auch nahe dran, ein bisschen verrückt zu sein. Findest du es so verwerflich? Ich finde es eigentlich ganz angemessen.
Ja, ich bin ganz bei ihm.
Ja.
Und er nimmt sich das Recht heraus, zu sagen, wann es für ihn genug ist. Und damit stellt er sich natürlich gegen die Gesellschaft.
Also du meinst jetzt, indem er sich das Leben am Schluss nimmt? Mhm. Ja. Da würde ich sagen, das ist für mich nicht so eine logische Konsequenz aus der ganzen Handlung. Also da hätte es wirklich Stellen gegeben, abzubiegen und vielleicht durch ganz praktische Entscheidungen sich nicht hineinzubegeben in dieses Schicksal, was er dann am Ende erfährt. Also ganz schlicht, er hätte halt ja nicht hin zurückreisen sollen. Der hätte einfach woanders hingehen sollen und er hätte, oh Wunder, gemerkt, dass er sich doch irgendwann nach einem halben Jahr eine andere verliebt. Da wette ich aber drauf.
Ja, er erfährt ja die ganze Welt ist ja im Grunde gekippt, wie ein Hafen, ja? Also denen er begegnet ist, die sind bound to death. Da ist, alles wird heillos. Und dieses Heillose, das kann er nicht anders in seiner, wie er sagt, Krankheit zum Tode, so bezeichnet er das, woran er leidet, dass er da dann einfach diesen Schlussstrich ziehen muss. Ist dir eigentlich aufgefallen, da gibt es doch diesen Titel von Joachim Meyerhoff, dieses Buch, das jetzt auch verfilmt wurde und gerade im Kino läuft. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Ist ja ein Werther-Zitat.
Echt?
Ja. Das ist auch auf Seite 99, glaube ich, bei mir. Das war mir bis dahin auch nicht so klar. Und dann dachte ich, ist ja witzig. Brief, 19. Oktober. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Ich denke oft, wenn du sie nur einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt sein. Schön, gell? Hat er sich also ein Werther-Zitat für seinen Buchtitel genommen.
Ja, also der Werther, der bleibt irgendwie gerade für Literaten. Also Plenzdorf hat er dann.
Ja, die neuen Leiden des jungen Wildes. Das habe ich geliebt.
Ja, ich habe es letztes Jahr das erste Mal gelesen.
Ja, ich habe es gelesen mit 17. Und da fand ich es toll. Klaus Hoffmann hat ihn gespielt in der Verfilmung.
Ich sag dir, ich war richtig underwhelmed, weil ich habe es gelesen, mir gedacht, ja, so funktionieren Jugendromane, wenn sie 30 Jahre alt sind.
Und es ist ein DDR-Roman gewesen, ne?
Das macht nicht viel, das merkt man kaum, finde ich, beim Lesen. Also es gibt so ein paar Sachen, dass er da Jeans will und so. Ja, man merkt es.
Genau, und dass er ein Faulenzer ist oder einer von diesem Gesocks, das nicht richtig arbeitet.
No, das gab es im Westen auch. Also die Hippies wurden da, glaube ich, jetzt auch nicht so aufs Podest gehoben. Aber die Jugendsprache ist einfach käsig. Das ist das Problem.
Das fand ja damals, ich habe das mit 17 gelesen.
Du hast erlesen, als
da
verstanden wurde.
Da war das nicht käsig.
Ja, da war das nicht käsig. Aber, also ich sage es in aller Härte, schlecht gealtert.
Ja, gut.
Mhm. Heute kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Aber ist so, lies noch mal rein. Du wirst auch denken, so redet heute kein Mensch mehr.
Ja, ist mir klar.
Ja.
Charlie hat er sie genannt.
Ja. Gut. Jetzt die Frage an dich. Lohnt sich dieses Buch zu lesen? Würdest du es empfehlen?
Ah, ich habe auch wieder ein bisschen schnauben müssen an manchen Stellen, wie das mir dann so manchmal entfährt und ich dann mir zugehört habe und denke, aha. Aber es, also diese Krankheit zum Tod, diese Couchsitzung, wenn ich das sehe, was, also das hat mir plötzlich so Lust gemacht, diese Stellen rauszuschreiben und die dafür zu nehmen, wie da ein Patient ist, der das über sich sagt. Und die fand ich absolut wieder lesenswert. Und wie das komponiert ist, ist auch sehr schön. Also diese Doppelung der Ereignisse, wie das auftaucht, das macht er auch gekonnt. Und es ist weit weg und sprachlich muss man sich, glaube ich, wirklich einfühlen. Es ist mit einer gewissen Mühe verbunden.
Fandst du aber nicht auch, dass es eine gewisse sprachliche Frische noch behält, weil er manchmal auch so abgehackt redet und so? Also
doch,
gell?
Doch.
Das fand ich fast erstaunlich modern, dass das dadurch, dass das ja so eruptiv emotional sein soll, häufig dann auch Sätze abbrechen oder dann so Ausrufe kommen und so. Und ich finde, das hat es mir einfacher gemacht als manche Prosa aus dem 18. Jahrhundert, die dann so ganz lange Satzperioden hat oder so Lessing oder so, die so erhabenen Stil hat, finde ich, man kann es schon eigentlich ganz, findet ganz gut rein. Ich habe aber auch gedacht, würde ich es jetzt eigentlich jedem empfehlen? Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, man braucht schon eine gewisse Neugier und eine Lust, vielleicht mal zu gucken, wie ging denn das mit dem Roman eigentlich los? Denn es ist ja schon sowas wie eine Geburtsstunde auch in Deutschland des Romans, dieser Form des Romans. Und wenn man da so eine Neugier hat und vielleicht auch einen kleinen Ehrgeiz, oh, ich will das mal gelesen haben, dann würde ich sagen, mach's, du wirst nicht enttäuscht sein, wenn du so eine historische Neugier mitbringst. Du sagst, ich will einfach eine gute Story lesen, wie zum Beispiel Stolz und Vorurteil von Jane Austen, würde ich sagen, nee, Jane Austen funktioniert ungebrochener immer noch im Vergleich zu Werther, der da schon ein bisschen abständig ist, oder?
Ja, und es vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass da viel eingeflossen ist, dieses Gespräch zwischen Albert alias Johann Kestner und Goethe hat es tatsächlich auch gegeben. Das ist ja auch mit eingeflossen. Also zu wissen, dass da viel neben der Dichtung auch Wahrheit ist. Und wie gesagt, wer auch ein bisschen psychologisches Interesse hat, weil du vorher ja mal sagtest, es gibt quasi keine andere Meinung, wir kriegen nur Werther mit. Das stimmt nicht ganz, weil der Herausgeber sich ja am Schluss sozusagen einschaltet.
Ist auch eine erzählerische Notwendigkeit.
Ja, aber
ist ja tot, der Werther.
Zeigt, Nee, noch nicht. Danach kommen ja noch Briefe. Also er montiert es.
Er montiert es aber so diesen rein. Narrativen Bogen, den erzählt er.
Genau, um den dann zu Ende zu bringen, bringt er sich ins Spiel. Und da erfahren wir nämlich, wie die Welt Werther wahrnimmt. Also Albert und seine Umgebung und Lotte. Und da kommt so ein Blick, der auch wieder auf Werther drauf fällt. Und das fand ich auch ganz gut gemacht, weil man ja in diesem Wahn mit ihm mitgehen muss. Und da ist, findet dann nochmal so ein Bruch statt, wo wir auch eine Distanz bekommen auf ihn und den Blick nochmal korrigieren dürfen.
Und also in meiner Ausgabe waren es jetzt so 100 Seiten.
Im kleinen Reklam sind es so 150
okay. Seiten. Also, aber man kann sich ranwagen, finde ich, weil man ergibt sich da keinem Schinken von 350 oder 500 Seiten, sondern man kann das wirklich relativ zügig durchlesen. Am Schluss entwickelt es schon einen Sog auch, oder? Weil man weiß ja ein bisschen, worauf es hinausläuft, finde ich schon, dass eine gewisse Spannung und so ein Drive dann auch am Ende drin ist. Genau.
Genau. Ja, von daher.
Daumen hoch für Goethe.
Das war der Klassiker-Club für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst und am besten gleich abonnierst, dann verpasst du keine Folge. Wenn du Lust hast, einen Klassiker gemeinsam online zu lesen, dann schau doch mal auf klassikerclub.de vorbei. Da findest du unsere aktuelle Leserunde zum Mitlesen und Mitdiskutieren. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer liest, lebt doppelt.